kennen die Zahlen in der betrieblichen Altersvorsorge. Wir haben eben diese 16,1 Millionen BAV-Sparer, das ist die Hälfte aller Arbeitnehmenden, das ist gar nicht so wenig. Aber wir haben dann eine Gesamtverzinsung von aktuell 2,24%. Das heißt, wenn wir normale Inflationszeiten hätten, dann würden wir nicht mal damit die Inflation outperformen. Das heißt, effektiv verlieren die Menschen mit dem Geld, was da liegt, und das sind in Summe 1,4 Billionen Euro, verlieren die Geld. Ich denke halt nicht im Jetzt. So, ich denke in, wie sieht es in 5 Jahren aus, in 10 Jahren aus? Und ich bin davon überzeugt, dass wenn mehr Transparenz in dieses System kommt, dass wir das System verändern müssen. Wenn du jetzt mal googelst, ist eine BAV sinnvoll? Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Artikel gibt, der das mit Ja beantwortet. Aber es gibt einfach Phasen, die man hat als Entscheider, als Geschäftsführer, da kann man sich um so etwas nicht kümmern, das geht nicht. Und deswegen mache ich auch niemandem Vorwurf, wenn jemand mit der BAV konfrontiert wird, zu sagen, nee, lass mich in Ruhe. Ich glaube, dass man sich aber in dem Moment kurz Gedanken machen müsste, was hat das für einen Impact für die Person. Es gibt halt in Deutschland so viel Altersarmut jetzt schon. Und wir haben mit dem Thema Altersvorsorge ein gesellschaftlich relevantes Problem, was wahrscheinlich, also jeder weiß, dass wir da auf einen riesen Wand zu fahren. Und das ist das, wieso es Dino gibt.
Herzlich willkommen im Impulsgeber Mittelstand Podcast von Haufe X360. Mein Name ist Oliver Gewald und wir sprechen hier einmal im Monat darüber, was im Mittelstand von morgen wichtig sein wird. Heute ist Marc Carcossa zu Gast. Er ist Gründer von Dino, einem Startup, das betriebliche Altersvorsorge digitaler und transparenter machen möchte. Marc hat also nicht nur eine spannende Gründergeschichte zu erzählen, sondern kann uns auch sagen, wie der Mittelstand betriebliche Altersvorsorge als Benefit nutzen kann. Genau darüber sprechen wir heute. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge im Impulsgeber Mittelstand Podcast. Ich habe witzigerweise in der Vorbereitung auf die Folge habe ich von Deutschland Unterstützung bekommen. Ich habe nämlich meine Rentenauskunft bekommen vor ein paar Wochen. Fand ich sehr, sehr lustig, weil es sehr gut zur Folge passt. Und es löst ja immer ein bisschen was in einem Menschen aus, wenn man sowas liest. Wenn du jetzt an deine Rente denkst, welche Gefühle löst es bei dir aus?
Sehr gute Frage, weil ich ja tagtäglich mit der Rente zu tun habe. Grundsätzlich glaube ich, also geht es mir auch, keine Ahnung. Also wie sieht es in 30, 35 Jahren aus? Ich weiß es nicht. Das sind banale Fragen wie, gibt es den Euro noch? Wie entwickelt sich die Inflation? Was ist jetzt das, was in der Rentenübersicht oder auf meinen BAV-Verträgen, private Altersvorsorgeverträgen steht? Was ist es da wert? Also schon eine Unsicherheit. Also ja. Ja,
du kommst aus einer klassischen Versicherungsfamilie. Das heißt, Rente war ja schon sehr früh in deinem Leben für dich ein Thema. Also viel früher, als es wahrscheinlich bei jedem anderen Menschen der Fall ist. Kannst du dich noch erinnern, wie du mit 20 auf das Thema geschaut hast?
Ich weiß noch genau, wie es mit 14, 15 war. Ich habe da Excel-Tabellen gebaut, so ein Netto-Rentenrechner.
Mit 14, 15?
Ja.
Oh, krass, okay.
Und dann einfach, weil es steht ja überall irgendwo ein Bruttowert. So, das kommt aus der gesetzlichen Rente, das kommt aus einer privaten, aus Immobilien, Eigentum, whatever. Aber was dann unterm Strich hängen bleibt, das ist so ein bisschen eine Blackbox für alle und das hat auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die damit reinspielen. Und dann wirklich dem, also mir selbst und dann auch meinen Freunden zu berechnen, was kommt netto raus, wenn du jetzt einen Euro da reingibst. Das war so das erste Excel-Tool, das ich gebaut hatte. Und mit 20, da war ich dann schon in der Ausbildung bei AXA. Ja. Sprich, einerseits fachlich mit auseinandergesetzt, also was klar die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Steuerrecht etc. angeht. Und ich war schon immer darauf ausgerichtet zu schauen, okay, wenn ich irgendwo einen Euro zur Verfügung habe, wie kann ich den so anlegen, dass er mir einfach einen entsprechenden Return bringt, mit dem Hintergedanken, dass es dann irgendwann so viel ist, dass ich einfach später genug habe.
Haben sich deine Freunde mit 14, 15 dafür interessiert, was du da in der Excel vorgerechnet hast? Oder haben sie gesagt, komm, lass gut sein?
Da ging's dann eher schon so ein bisschen wirklich drum zu schauen, okay, wenn du jetzt ein bisschen Geld bekommst, warst arbeiten, hast gejobbt, was machst du mit dem Geld? Und klar, wir waren viel, viel unterwegs, wir waren dann auch feiern, aber zumindest in dem Umfeld, in dem ich war, war es auch schon immer ein Punkt zu überlegen, wenn ich was beiseite lege, wie mache ich es, dass es wirklich in 10 Jahren schon einen gewissen Impact hat.
War das dann auch so ein bisschen der Punkt, an dem du schon gemerkt hast, irgendwie funktioniert das alles nicht oder kann nicht funktionieren oder kam der Punkt erst später?
Ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich da noch nicht drüber nachgedacht, aber Rentenbescheid, glaube ich, kriegt man auch erst mit 27.
Wenn du 5 Jahre eingezahlt hast.
Ja. 5 Jahre eingezahlt. So, das heißt, du wusstest ja davor gar nicht, was bringt meine gesetzliche Rente mir überhaupt. Transparenz ist da gar nicht gegeben. Jetzt gibt es eine digitale Rentenübersicht, die wird, glaube ich, gar nicht genutzt. Deswegen die Erkenntnis, dass es nicht reichen wird, kam erst mit Sicherheit so in den letzten 5 bis 8 Jahren.
Jetzt gibt es ja natürlich auch die Möglichkeit, selber vorzusorgen, zum Beispiel mit der betrieblichen Altersvorsorge. Da sind wir beim Thema heute. Bevor wir skizzieren, wie man es anders machen kann, lass uns mal wirklich in den normalen Betrieb gehen, in Anführungszeichen normal, wie und anschauen, wie das normalerweise läuft. Also nehmen wir an, mittelständisches Unternehmen, 100 Mitarbeiter, wie läuft dort betriebliche Altersvorsorge gängigerweise ab?
Also grundsätzlich ist es so, dass es seit 2005 das gesetzliche Recht gibt, für jeden Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin in Deutschland, Teile des Bruttogehaltes umzuwandeln, eben in eine betriebliche Altersvorsorge. Da gibt es dann wieder ganz verschiedene Konstellationen, würde ich mal außen vor lassen. Aber grundsätzlich, seit da darf jeder Arbeitnehmer eben einen Teil wegzwacken vom Brutto. Und der Arbeitgeber muss das einerseits zulassen und auch organisieren. Und im Regelfall organisiert es ein Betrieb mit 100 Mitarbeitenden so, dass man einen Versicherungsberater, einen Versicherungsmakler sowieso schon zur Hand hat, der zum Beispiel die anderen Versicherungen, Gebäudeversicherung, Betriebshaftpflichtversicherung managt und dem Berater dann die Info gibt, hey, ein Arbeitnehmer hat Interesse, bitte sprich mal mit ihm. Und so läuft es aktuell im Regelfall ab. Das heißt, der Arbeitgeber geht den kürzesten Weg mit dem geringsten Aufwand, was ja auch absolut nachvollziehbar ist in den Zeiten,
Ich wollte gerade sagen, das klingt für Arbeitnehmer in erster Linie nicht wirklich flexibel und dadurch auch ein bisschen nervig, aber für Arbeitgeber ist es ja total entspannt.
Ich verstehe jeden, der da keinen riesen Aufwand betreibt und sich Konzepte überlegt, sondern halt eben den kurzen Weg geht, weil 1000 andere Themen auf der Platte, ich muss meine Firma vorantreiben als Geschäftsführer, als vielleicht auch Head of HR, wenn es eine gibt. Du hast so viele Themen hinsichtlich Recruiting, Mitarbeitergewinnung, Bindung. Und dann kommt dieses Thema betriebliche Altersvorsorge. Altersvorsorge der Mitarbeitenden, wo man häufig dann auch schnell zu dem Punkt kommt, die Person müsste sich ja eigentlich auch eigenständig darum kümmern können. Wieso muss ich jetzt als Arbeitgeber mich um die Altersvorsorge meiner Leute kümmern?
Ja. Jetzt gibt es aber ja trotzdem den Punkt, dass dort Probleme auftreten. Sonst hättet ihr ja zum Beispiel nicht gegründet und sonst würde es euer Unternehmen nicht geben, wenn da alles super laufen würde. Was sind denn so die klassischen Probleme, die da auftreten, dass eben dieses System betriebliche Altersvorsorge, so wie es im klassischen Sinne existiert, nicht ganz perfekt ist?
Die Probleme kommen auch stark aus diesem, ich kann und möchte mich als Arbeitgeber damit nicht wirklich auseinandersetzen. Das heißt, ich beauftrage jemanden, der meine Leute im Betrieb berät. Dann entsteht im Endeffekt ein Interessenskonflikt, weil der Berater natürlich, jetzt gehen wir mal davon aus, ich vor 5 Jahren komme zu dir, Olli, du bist angestellt beim Arbeitgeber. Du hast Interesse gezeigt oder dein Arbeitgeber hat mir den Auftrag gegeben, alle Mitarbeitenden zu beraten. Was für ein Berater natürlich, das ist mega, ne? Da kannst du da mal 100 Mitarbeiter in einem 20-Minuten-Takt abberaten.
Ja.
Dann sprechen wir 20 Minuten. Du hast vielleicht 3, 4 Rückfragen, ich erkläre dir die, aber so richtig verstehen wirst du es nicht in 20 Minuten, in 30 Minuten auch nicht. Und dann vertraust du darauf, dass dein Arbeitgeber den richtigen Berater beauftragt hat und kaufst dieses Produkt, ohne es zu verstehen. Das heißt, du richtest für dich eine betriebliche Altersvorsorge ein und denkst, okay, ich investiere aus meinem Bruttogehalt, mein Arbeitgeber liefert mir noch einen entsprechenden Zuschuss, wird schon irgendwie passen. Ist leider so, dass das halt nicht so ist, sondern man schaut nicht tiefer rein, was mit dem Geld des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers wirklich passiert. Und das ist das Systemproblem. Ich mache da keinem Berater, auch keinem Arbeitgeber, auch keinem Arbeitnehmer oder einer Arbeitnehmerin einen Vorwurf. Aber das System hat die letzten Jahrzehnte einfach dazu geführt, dass da maximale Intransparenz entsteht und dadurch auch die Kosten in den Investmentprodukten in der BAV viel zu hoch sind, sodass der eigentliche Zweck, und wieso es auch ein Gesetz gibt, BAV, mehr Altersvorsorge aufzubauen, auf der ganzen Strecke und in dem System verloren geht. Das heißt, du investierst Geld und verlierst eher Geld, als dass du dir für die Altersvorsorge aufbaust.
Und jetzt kommt natürlich Dino ins Spiel. Jetzt ist natürlich der Punkt, wo wir dann skizzieren wollen, was macht ihr denn jetzt konkret anders? Also wo setzt ihr bei diesem Problem an und wie löst ihr das vor allem?
Wichtigster Faktor ist, dass wir dem Arbeitgeber die Möglichkeit geben, es auf eine extrem einfache Art und Weise zu managen. Das heißt, du musst als Arbeitgeber betriebliche Altersvorsorge anbieten. Ja, wie kümmere ich mich darum? Hatte ich jetzt schon das klassische Szenario kurz veranschaulicht, jetzt kann man im Endeffekt relativ simpel in 5 bis 10 Minuten als Unternehmen das Personalprogramm verbinden, sein Payroll-Programm, sein Lohnprogramm verbinden und hat dadurch das BAV-Thema aufgesetzt und auch von dem Punkt an für die Zukunft automatisiert. Wir machen das mit viel Technologie, mit viel KI. Wir ziehen uns die Daten so zusammen, dass unser System über alles Bescheid weiß. Das heißt, im Personalprogramm wird eine neue Mitarbeiterin, neuer Mitarbeiter angelegt. Die Person bekommt direkt nach einer zugeordneten Zuschussgruppe den Zugang zu Dino, kann sich da informieren, Beratungsgespräch buchen. Als Arbeitgeber ist man da fein raus. Das ist die eine Welt, die wir bearbeiten. Das ist unser HR-Tool für einen Arbeitgeber. Simples Onboarding, kein Aufwand mehr. Und das zweite ist, dass wir uns der Mission, mehr Altersvorsorge aufzubauen, komplett verschrieben haben. Dass wir denken immer vom investierten Euro aus. Wenn du jetzt einen Euro bei uns anlegst, kannst du dir sicher sein, dass es den maximalen Return in einer BAV bringt. Weil wir unser Geschäftsmodell nicht auf einer Vermittlung aufgebaut haben. Das heißt, ich bin getrieben, als Berater dir was zu verkaufen, sondern das ist ein langfristiges Modell. Dein Arbeitgeber zahlt uns eine monatliche Softwaregebühr. Die orientiert sich daran, wie groß das Unternehmen ist, das heißt, wie viel Administrationsaufwand abgenommen wird und wie viele Leute im Betrieb dann schlussendlich Dino aktivieren. Und so ist ein transparentes Pricing. Arbeitgeber hat keinen Aufwand, du hast ein Top-Investment-Produkt, kannst es immer tagesaktuell nachvollziehen. Und das ist das, was wir anders machen im Vergleich zum klassischen System.
Wenn ich jetzt aus der Arbeitgeberperspektive drauf schaue, dann gibt es ja für mich dann eigentlich zwei Wege, die für mich am entspanntesten sind. Ich habe so einen Exklusivvertrag, wie wir es vorhin skizziert haben, mit einem bestimmten Versicherungsanbieter.
Ja.
Oder eben ich gehe zu euch. Ist es für mich nicht beides ungefähr gleich entspannt? Weil im Endeffekt bin ich trotzdem bei einem Anbieter. Oder ist es eben die Digitalisierung, die vielleicht aber auch eine Versicherung, weiß ich jetzt nicht, in ähnlicher Form anbietet?
Fairer Punkt. Also wenn du jetzt einen Berater, einen Makler hast, die haben auch digitale Tools. Die übernehmen für den Arbeitgeber auch Aufwände. Dann ist eher der zweite Aspekt entscheidend. Wie will ich als Arbeitgeber in 2, 3 oder 4 Jahren dastehen, wenn die Mitarbeitenden von mir verstehen, was mit dem Geld passiert? Und da spüren wir einen relativ hohen Inbound-Effekt, dass mithilfe von KI Menschen verstehen, was überhaupt passiert. Das heißt, gehen wir wieder 5 Jahre zurück, ich habe dir deine BAV verkauft, dann kriegst du deine Standmitteilung ein Jahr danach und siehst, 2.000 Euro eingezahlt, aktuelles Guthaben 1.600, was jetzt ein Standard Negativwert ist. Also jeder, der ein klassisches Provisionsprodukt kauft, wird erstmal voll im Minus sein. Was ist dann dein Gedanke als Olli? Ah, okay, ich habe erstmal so ein bisschen vielleicht auf den Markt von vor 5 Jahren, was hat er mir für einen Scheiß verkauft? Aber der zweite Schritt ist auch, es kam mir über meinen Arbeitgeber. Mein Arbeitgeber hat gesagt, der Markt ist der Berater. Und da sensibilisieren wir die Arbeitgeber jetzt frühzeitig darauf zu achten, wie wird in 2, 3 Jahren ein Olli auf seine Standmitteilung schauen und was ist dann sein Gedanke und will ich jetzt wegen so einem überschaubaren Thema betriebliche Altersvorsorge aus Arbeitgeberperspektive meinem Arbeitnehmer eine Altersvorsorge verbauen und dann auch einen schlechten Vibe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Wie viel Überzeugungsarbeit war das denn in euren ersten Cases? Also das ist ja schon ein Ansatz, der erstmal auch auf viel Vertrauens basiert, so wie ich es raushöre.
Extrem. Also wir sind ja Pionier. Das heißt, wir sind die Ersten, die zu den Arbeitgebern marschiert sind und gesagt haben, jetzt zahlst du mal für die BAV. Neben dem, dass du einen Zuschuss bezahlst, zahlst du jetzt noch für unsere Software.
Ja.
So, da kann ich, ja, warum? Das heißt, wir mussten quasi ein Feld erstmal bauen und ein Business Case bauen, der für den Arbeitgeber nachvollziehbar ist. Und das war schon extrem heavy. Und würde sagen, sogar bis vor 12 Monaten war es noch sehr, sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit. Das sehen wir bei uns in den Conversion Rates. Das heißt, wie viele Unternehmen schauen sich Dino an, wie viele schließen schlussendlich den Vertrag ab. Das sind wir jetzt stetig gestiegen, ohne wirklich groß unsere Prozesse zu automatisieren oder zu optimieren. Das heißt, am Anfang hat wahrscheinlich jeder 5., jeder 6. Arbeitgeber sich dann für Dino entschieden. Mittlerweile sind wir bei über 50%, weil wir als Brand gewachsen sind, weil es mehr Content gibt, weil auch KI hilft. Das heißt, der Arbeitgeber, die Personalerin, fragt mal kurz in ChatGPT nach, was ist Dino, bringt das was? Am Anfang war es schon zäh.
Du hast gerade auch das Verständnis angesprochen auf Arbeitnehmerseite. Ich habe das mal rausgesucht, im Jahr 2023 hatten 18,1 Millionen Menschen eine BAV-Anwartschaft, also eine Ansparphase. Was glaubst du oder weißt du es vielleicht auch, wie viele verstehen wirklich, was eigentlich mit dem Geld passiert?
Wahrscheinlich, also können wir jetzt hier auch wahrscheinlich in der Runde fragen oder mal auf die Straße laufen. Würde tippen, dass vielleicht 50% wissen, wo sie nachschauen müssen, um zu verstehen, wie viel Geld habe ich denn in meiner BAV. Mhm. Dann weiß ich aber immer noch nicht, wie viel habe ich eingezahlt. Dann weiß ich immer noch nicht, was wäre gewesen, wenn ich jetzt die letzten 10 Jahre diese 20.000 Euro woanders investiert hätte. Das heißt, die Einschätzung, ob eine BAV rentabel ist oder nicht, würde ich tippen, haben vielleicht 5% aller BAV-Sparer in Deutschland.
Okay. Ist es bei euch mehr?
Bei uns kannst du dich halt einloggen und siehst jetzt, in welchen ETFs, in welchen Fonds du investiert bist. Du siehst, wie viel hast du eingezahlt, wie viel kam vom Arbeitgeber, wie viel kam staatliche Förderung. Das heißt, du siehst auf einen Blick, wie in einem Neo-Broker, wie bei Trade oder Scalable. Läuft das Ding oder läuft halt nicht?
Ja, das war auch ein Gedanke, den ich mir, also ich habe mir natürlich Deino dann auch in der Tiefe angeschaut mit dem grundlegenden, nicht vorhandenen Verständnis, wie das, glaube ich, bei ganz vielen in Deutschland ist. Also für mich war es auch ein Thema, wo ich auch viel mit KI erstmal reingehen musste.
Ja.
Und bei Adam und Eva anfangen musste. Und dann stolpert man da relativ schnell darüber, okay, das Geld fließt in einem höheren Anteil in einen ETF. Das bedeutet aber natürlich auch, ich bin ein Stück weit gefangen in der oder abhängig von der weltwirtschaftlichen Lage.
Ja.
Wie sorgt ihr dafür für Transparenz, gerade wenn vielleicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Angst haben in Zeiten, die ein bisschen prekärer sind?
Wir haben uns dazu entschieden, den Menschen eine gewisse Eigenverantwortung zu geben. Das heißt, klar, wir unterstützen mit Content, mit Newslettern, mit angebotenen Beratungscalls. Wenn jemand mit uns sprechen will, kann er sich einen Videocall einbuchen, immer. Aber wir können nicht sicherstellen, dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt das perfekte Setup für sich und seine persönliche Gemütslage hat. Was wir sicherstellen, ist, dass wenn du jetzt hingehst und sagst, ach, ich fühle mich in diesem fast ausschließlich auf Amerika ausgerichteten ETF nicht wohl, so, dann kannst du reingehen und kannst es zum nächsten Monatsersten shiften. Das heißt, du shiftest dein Geld in sichere Anleihen, in weltweiter allokierte ETFs. Das heißt, wenn die Erkenntnis da ist, was zu verändern, dann bieten wir die Lösung, auch instant. Das heißt, du kannst reingehen, kannst es verändern, weißt jetzt, ab dem nächsten Monat habe ich dieses Gefühl vielleicht nicht mehr in meinem Bauch. Mhm. Aber wir können halt nicht proaktiv die Menschen in die Richtung bewegen. Das muss schon dann aus dem Menschen rauskommen und dann die Handlung muss da sein.
Gut, ganz provokativ gefragt. Das ist aber wieder vielleicht so ein kleiner Case, wo sich manche Menschen dann einen Makler im klassischen Sinne wünschen, dass der da beratend agieren kann. Das ist natürlich die Frage, wie greifbar ist der dann?
Ja. Ein Berater, wie vorhin beschrieben, der verkauft einmalig die BAV. Jetzt rufst du mich an nach 5 Jahren und sagst, hey Marc, irgendwie fühle mich nicht wohl.
Mhm.
Ich würde tippen, dass vielleicht 10% der Berater da draußen, es gibt 180.000 Finanzberater, dass sie überhaupt ein Kapitalmarktverständnis haben. Ich war auf Incentive-Reisen unterwegs, die Top-BAV-Berater, vielleicht jeder Zehnte hat verstanden, was in dem BAV-Produkt passiert mit dem Geld. Ansonsten ging es nur um Stückzahlen. Ich bekomme von meinem Arbeitgeber, von meinem Chef, von wem auch immer, bekomme ich Sales-KPIs auferlegt. Ich muss 100 BAV-Verträge im Jahr 2020 verkaufen. Da macht sich keiner die Mühe zu verstehen, wie ein Investmentmotor in der BAV. Ich verkaufe dir die staatliche Förderung und Arbeitgeberzuschuss, that's it. Das heißt, es gibt vielleicht den einen oder anderen Berater und Makler, der dir dann möglich weiterhelfen kann, weil er das Verständnis hat. Aber der Großteil hat nicht das Verständnis und hat auch keinen Bock mehr, weil der hat einmalig die Abschlussprovision verdient. Und wieso soll ich dir jetzt nochmal helfen? Dann leite ich dich weiter an Service Center des Versicherers. Da hängst du in der Warteschleife 30 Minuten. That's it. Und bei uns kannst du zum Beispiel auch anrufen. Machen die wenigsten, aber du könntest auch in Offenburg anrufen und dann hast du einen Berater an der Strippe.
Okay. Da sind wir ja auch schnell beim Thema Verantwortung. Und das hatten wir vorhin dann auch schon mal kurz angerissen, dass es für dich auch vor allem ein Thema ist, wie Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber die Verantwortung gegenüber ihrer Leute quasi gestalten wollen.
Ja.
Wie weit geht denn diese Verantwortung, wenn wir jetzt rein mal gesetzlich drauf schauen?
Meinst du, dass der Arbeitgeber verantwortlich für die Altersvorsorge der Arbeitnehmer?
Genau. Wie weit geht diese Spannweite aus rein gesetzlicher Sicht? Was ist die Pflicht, um dann vielleicht auch zu skizzieren, was wäre für dich die Kür?
Jeder Finanzberater würde da jetzt natürlich die Informations- und Beratungspflichten des Arbeitgebers darstellen. Ich glaube, man muss einfach realistisch sein, dass das ein vielleicht auch zyklisches Verantwortungsbewusstsein auf Arbeitgeberseite ist. Das heißt, ich kann jetzt, weil ich in einer sehr erfolgreichen Phase bin, in einer wirtschaftlich tragbaren Phase, mich mehr um solche Instrumente kümmern, um Benefits, um eine gute Altersvorsorge für meine Mitarbeitenden. Wenn ich jetzt aber in einer Phase bin, wo ich vielleicht sogar über Stellenabbau nachdenken muss, dann ist es aus gesetzlicher Sicht natürlich irgendwo relevant zu informieren, zu beraten. Aber was passiert, wenn der Arbeitnehmer dann klagt? Oder also was ist das gesetzlich, was ist das Risiko? Mhm. Dann sagst du, hey, lieber Arbeitgeber, ich wollte eine Altersvorsorge machen, du hast mich nicht richtig darüber aufgeklärt. Dann sagt der Arbeitgeber, ja, aber du hättest doch auf mich zukommen können. Da gibt es keine Rechtsprechung.
Okay.
Also rein theoretisch gibt es diese Informations- und Beratungspflicht, wenn der Arbeitnehmer Interesse anmeldet. Und das ist in der Praxis, wird es gerne verwendet von Beratern, um den Arbeitgeber eben zu einer BAV zu bewegen, aber ist im täglichen Doing ist es eigentlich irrelevant.
Und was ist für dich die moralische Sicht? Welche moralische Verantwortung, wenn du nach deinem moralischen Kompass gehst, hat ein Arbeitgeber eigentlich gegenüber seinen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern?
Ich habe noch eine rechtliche Komponente und es ist dann, wenn die BAV eingerichtet wird. Und da gab es jetzt auch letzte Woche ein Urteil, dass es im Laufe eines Erwerbslebens eines Arbeitnehmenden ein neues BAV-Modell gab. Das heißt, er hatte ein BAV-Modell, da hat er sein Geld eingezahlt, da gab es vom Arbeitgeber einen Zuschuss. Dann wurde etwas Neues eingeführt und er wurde aber nicht richtig darüber informiert und hat dann auch nicht gewechselt. Und dadurch sind ihm mehrere 10.000 Euro durch die Lappen gegangen, weil er halt immer noch in dieses schlechte, kostenintensive, wenig kapitalmarktorientierte Produkt investiert hat. Und da wurde jetzt auch der Arbeitgeber zur Nachzahlung verdonnert. So, das ist eine neue rechtliche Komponente, die damit reinkommt, dass wenn es eben etwas Besseres im Markt oder sogar schon im Unternehmen gibt, dass man da einfach sauber aufklären muss und die Option bieten muss, zu switchen. Deswegen, wenn etwas schon läuft, dann hast du da nochmal ein bisschen mehr rechtliche Risiken als Arbeitgeber. Und das Zweite ist das Moralische. Auch da, ich bin selbst Geschäftsführer, auch ganz offen gesprochen, wenn jetzt in unserer Phase jemand zu mir kommt und sagt, ich hätte gerne einen Jobrat, dann würde ich sagen, ja, okay, ich kann mich gerade nicht drum kümmern, mach's bitte irgendwie. Ne? So, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, dass es nur ein Fahrrad ist. Aber es gibt einfach Phasen, die man hat als Entscheider, als Geschäftsführer, da kann man sich um so etwas nicht kümmern, das geht nicht. Sonst bin ich am Defokussieren, ich kümmere mich um 10.000 andere Themen, wie um die Firma voranzubringen. Und deswegen mache ich auch niemandem Vorwurf, wenn jemand mit der BAV konfrontiert wird, zu sagen, nee, lass mich in Ruhe. Ich glaube, dass man sich aber in dem Moment kurz Gedanken machen müsste, was hat das für einen Impact für die Person? Und es gibt halt in Deutschland so viel Altersarmut jetzt schon. Und wir haben mit dem Thema Altersvorsorge ein gesellschaftlich relevantes Problem, was wahrscheinlich, also jeder weiß, dass wir da auf einen riesen Wand zu fahren. Und da sage ich, sich kurz Zeit zu nehmen und vielleicht ChatGPT oder was auch immer zu fragen, wie kann ich schnellstmöglich das Thema BAV abwickeln, so dass es meinem Arbeitnehmer eine ordentliche Altersvorsorge abbildet. Und das ist das, wieso es Dino gibt, dass man dann diese Person befähigt, das halt innerhalb von 5 bis 10 Minuten einzurichten, zu implementieren und dann läuft es durch und ich muss mich dann halt danach nicht mehr drum kümmern.
Heißt, ganz plump gefragt, nehmt ihr den Arbeitnehmern damit vielleicht auch ein Stück weit die Verantwortung oder ein Stück weit diese Last ab?
Den Arbeitnehmern oder Arbeitgebern?
Arbeitgebern.
Den Arbeitgebern, sorry. Ja. Also Ziel ist, dass wenn es aufkommt, dass du halt eine Lösung hast, es sofort abzuwickeln und dann aber auch ad acta zu legen und weißt, BAV habe ich irgendwie, läuft gut für meine Leute.
Gleichzeitig hast du ja auch gesagt, bist du auch Geschäftsführer, Geschäftsmann dementsprechend. Wie löst du oder umgehst du den Konflikt zwischen natürlich dem Wunsch deinerseits nach maximalem Profit und andererseits maximalem Nutzen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen?
Ja, das ist, ich glaube, da gibt es nicht diese eine Antwort. Grundsätzlich schaut jeder wahrscheinlich auf, wie kann ich die Firma vorantreiben? Weil wenn es die Firma nicht gibt, dann hat die Person kein Anstellungsverhältnis mehr. Ist es jetzt das Wichtigste, sich um einen Jobrat oder um die BAV oder um Essensgutschein oder um whatever, was es da alles gibt, zu kümmern? Und das ist wieder das Thema, in welcher Phase befinde ich mich. Ne? Wenn ich dann mal Zeit habe und das Geschäft läuft, dann würde ich sagen, dann würde ich auch die Zeit investieren, um mich um meine Leute so richtig zu kümmern. Und dann setze ich das so auf, dass wenn es andere Phasen gibt, dass es mich nicht beeinträchtigt im Wachstum.
Jetzt ist es ja auch so, dass Menschen Also wir haben gerade die Verantwortungsseite schon mal geklärt, jetzt ist es aber auch eine Sache, die mit Vertrauen zusammenhängt. Weil Menschen vertrauen euch ein Stück weit auch eure Altersvorsorge an.
Ja.
Wie gehst du oder wie geht ihr mit dieser Verantwortung um?
Das ist ein sehr guter Punkt sogar. Wir haben, das war auch eben dieses Thema Überzeugungsarbeit. Mhm. Wir waren No-Name, wir waren ein digitales irgendetwas im Web, dem ich jetzt als Arbeitnehmer und als Arbeitgeber die Altersvorsorge anvertrauen soll. Vertrauen ist in dem Business unfassbar relevant. Und ich möchte jetzt mal auf Neobroker auch als Beispiel gehen. Mhm. Egal wer. Aber wenn du jetzt mal fragst, wenn jemand Trade Republic nutzt, warum nutzt du das? Ich wette, und ich teste es auch immer gerne, aber ich wette, dass jeder Zweite sagt, ja, der Olli macht's auch. Und meine Freundin und er und die machen es auch. Mhm. Aber so richtig verstehen, warum gehe ich jetzt zu Trade Republic, richte da mein Fondssparbein ein und mache es nicht auf der Bank vor Ort. Da haben wenige eine Antwort drauf. Mhm. Und es ist das Thema Vertrauen, weil es alle machen. Mhm. Weil ich sehe, da funktioniert es. Sie sind zufrieden, die geben mir vielleicht noch einen Referral Code. I don't know. Aber das ist das Thema kritische Masse. Mhm. Ich habe eine gewisse kritische Masse, deswegen haben wir jetzt auch so viele Fondssparer in Deutschland. Und das Riesenwachstum in den letzten 4 Jahren. Und das andere ist dann einfach die Brand. So, ich muss der Brand vertrauen und das muss aber auch in meinem persönlichen Umfeld Vertrauen geben, dass ich das mache. Und bei uns ist es in einem ähnlichen Momentum. Wir sind noch relativ jung. Wir spüren aber auch jetzt schon, dass wir sehr viel Ambassador haben, die uns weiterempfehlen, die jetzt 2 Jahre Dino nutzen und jetzt an dem Punkt sind zu sagen, okay, jetzt empfehle ich Dino. Und dann kommen da neue Firmen.
Ja. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch die Komponente, was das mit dir als Mensch macht. Also ich stelle mir das gerade vor allem am Anfang vor, du hast diese Idee, die Idee lernt laufen und dann kommen Menschen zu dir und sagen, hier, meine Altersvorsorge, mal ganz übertrieben gesagt, lege ich in deine Hände.
Ja.
Wie war das am Anfang für dich, mit diesen Gefühlen umzugehen und vor allem die auch nicht mit nach Hause zu nehmen und nachts um 3 jedes Mal im Bett zu liegen und zu sagen, boah, das ist echt viel Verantwortung, die ich da habe.
Jetzt, glaube ich, 2 Punkte. Das eine ist, dass ich ja aus einer Phase kam, in der ich echt auch schlechte Produkte vermittelt habe. Also ich habe ja bestimmt über 1000 BAV-Verträge vermittelt, die einfach nicht performen oder nicht gut performen. Hängt auch davon, wie viel der Arbeitgeber bezuschusst. Aber im Investmentproduktkern in der BAV wäre es besser gewesen, das nicht zu machen. Mhm. Also meinen BAV-Vertrag nicht abzukaufen. Mhm. Und dann habe ich mich ein Stück weit entfesselt, hinzu, ich weiß, das ist die beste BAV, die du in Deutschland bekommen kannst. Und deswegen haben wir auch mit Versichern eigene Produkte gebaut, eigene BAV-Tarife entwickelt, dass eben dieses Nachtschlafen super funktioniert. Und da habe ich weiß, wenn jetzt heute bei uns einer eine BAV einrichtet, der hat die beste BAV Deutschlands. Mhm. Deswegen schlafe ich da sehr, sehr gut. Das zweite ist, dass wir uns immer überlegen müssen, wer verantwortet das Geld? Wir sind die Plattform, das ist auch wie bei einem Neobroker oder wie auch immer. Aber wo liegt das Geld? Das Geld liegt ja jetzt, wenn du über Neobroker investierst, nicht beim Neobroker, sondern halt bei BlackRock, bei Vanguard. Ja. Bei uns ist es halt der Versicherer und schlussendlich dann in dem Mantel des Versicherers wieder bei Vanguard, bei BlackRock. Das sind ja die gleichen Produkte. Ja. Das heißt, wir sind zwar Orchestrator und Plattform, aber nicht verantwortlich dafür, was mit dem Geld in Krisensituationen passiert. Und deswegen, ja, schlafe ich da gut.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, fand ich sehr schön ehrlich auch zu sagen, ich habe jahrelang schlechte Produkte verkauft. Also nur um das nochmal kurz zurückzuholen, du warst eben selbst jahrelang in der Versicherungsbranche aktiv. Und was das Ganze so ein bisschen prekärer macht, in Anführungszeichen, ist eben, dass du aus einer Versicherungsfamilie kommst, ins Familienbusiness dann eingestiegen. Wie war das denn am Anfang für dich auch zu sagen, ich baue jetzt eigentlich was das alte Modell ein Stück weit angreift?
Also ich bin nicht aufgestanden und habe mir überlegt, jetzt baue ich was mein Family-Business zerstört, sondern es kam aus, wie so häufig, es kommt was rein, du machst dir Gedanken darüber, du baust mal ein bisschen rum. Also im Endeffekt war es ein größerer Industriekunde, der schon BAV-Kunde in unserer Family-Versicherungsagentur war. Wir hatten Corona, das heißt, wir konnten unsere Berater nicht mehr in die Werke, in den Betrieb schicken. Wir hatten Kontaktbeschränkungen. Und dann kam die Frage, okay, Marc, wie wollt ihr jetzt die Leute beraten? Und wie wollen wir als Arbeitgeber sicherstellen, dass wir da nicht mehr Aufwände haben? Und daraus habe ich dann einfach, klar, wir hatten dann ja auch ein bisschen mehr Zeit. Ich konnte nicht mehr auf den Fußballplatz gehen, weil Kontaktbeschränkungen. Dann habe ich mich einfach hingesetzt, habe ein paar WordPress-Pages gebaut. Schlussendlich waren das dann 60, 70 Plugins. Da ist dann auch mein Mitgründer Louis mit reingekommen und wir haben uns echt reingefuchst. Wie können wir die Journey für den Arbeitnehmer bestmöglich so bauen, wie wenn ich persönlich vor Ort fahre? Und das haben wir gebaut für dieses Unternehmen, haben das dann ausgerollt, so ein halbes Jahr später. Und dann hat es halt deutlich besser funktioniert, wie als ich vor Ort gefahren bin. Das heißt, Arbeitnehmer, die ich vor einem halben Jahr persönlich beraten habe und die gesagt haben, nee, aktuell passt nicht, muss mit meiner Frau sprechen, wie auch immer, haben ein halbes Jahr später über diese WordPress-Website ihre BAV eingerichtet. Und da war dann der Aha-Effekt, dass wir eben mit Hilfe von Technologie Menschen befähigen können, sich dem Thema Altersvorsorge anzunehmen. Und dann ist aber die Konsequente, du musst dann, was kann ich dann zusätzlich noch tun? Und was ist eigentlich das Ziel von uns allen? Und das ist mehr Altersvorsorge, deswegen bessere Produkte bauen. Und so hat es sich ergeben.
Wie hat deine Familie reagiert, als du ihnen genau das erzählt hast?
Also primär, also ich habe mit meinem Dad quasi, war ja auch schon Gesellschafter und Prokurist, das heißt die Nachfolge war geklärt, wir waren auch super erfolgreich, immer auf Platz 1 beim Thema Altersvorsorge bei der AXA. Das heißt, wir waren eigentlich voll auf dem absoluten Peak und da bin ich dann aber auch raus. für ihn war das nicht nachvollziehbar, auch weil er schon damals 30 Jahre das Geschäft gemacht hat, er hat auch schon viel BAV-Geschäft gemacht, für ihn war es herausfordernd, nachzuvollziehen, wieso sein Sohn jetzt ein Modell aufbaut, was das eigene Familiengeschäft kannibalisiert. Und ich habe schon immer gesagt, ich denke halt nicht im Jetzt. So, ich denke in, wie sieht es in 5 Jahren aus, in 10 Jahren aus? Und ich bin davon überzeugt, dass wenn mehr Transparenz in dieses System kommt, dass wir das System verändern müssen. Und das System ist halt echt über Jahrzehnte sowas von kaputt gefahren worden. Da kannst du auch Riester-Rente anschauen, du kannst Rürup-Rente anschauen. Es ist vom Gesetz her, es ist ein Top. Altersvorsorgeprodukt. Wenn du jetzt das neue private Altersvorsorgegesetz anschaust, wo gestern die erste Lesung war im Bundestag, leg das mal neben das Gesetz der Riester-Rente 2004/2005. So viele Parallelen. Nur wurde es dann halt von der Wirtschaft, von der Versicherungsindustrie sowas von den Dreck gezogen, zu viele Kosten reingeballert, dass es wiederum nicht funktioniert hat. Und deswegen habe ich gesagt, es ist nichts gegen die Familie, gegen die Versicherungsagentur, gegen Berater. Es ist ein systematisches Problem, das wir jetzt versuchen, von außen zu lösen. Und irgendwann werden wir wieder zusammenarbeiten können. Und wir sind mittlerweile schon wieder an dem Punkt, dass die ersten Makler mit uns zusammenarbeiten, weil sie verstehen, okay, sie machen einfach kein BAV-Geschäft mehr. Dino hilft ihnen dabei, wieder BAV-Geschäft zu machen. Sie bauen dadurch ein Vertrauensverhältnis zum Arbeitgeber auf. Der Arbeitgeber weiß dann, es ist ein guter Berater. Bei dem mache ich auch meine Betriebshaftpflicht, so da, wo das Kerngeschäft eines Beraters eigentlich liegen sollte. Mhm. Und ja, Anfang war es schon sehr heavy, viel Diskussion.
Die ganze Politikgeschichte möchte ich mal kurz hinten anstellen. Finde ich sehr spannend, möchte ich gleich drüber sprechen. Anderer Punkt, den ich ganz spannend finde, ist die Sache, wie die Versicherungsbranche auf euch reagiert hat. Weil jetzt hast du gerade gesagt, jetzt so langsam taut die Versicherungsbranche ein bisschen auf, was euch angeht. Gab es von Anfang an so ein bisschen Gegenwind oder gab es vielleicht auch sogar Menschen, die so insgeheim gesagt haben, boah, endlich macht's mal jemand? Oder hätte ich auch drauf kommen sollen?
Beides. Also sehr viele, die schon lange in dem Game unterwegs sind, die Altersvorsorge beraten, haben gesagt, ja, Gott sei Dank, jetzt, das braucht's. Gab natürlich auch die wenig Einsicht hatten und die sich persönlich angegriffen gefühlt haben und immer noch so fühlen. Die schießen weiterhin gegen uns. Wir haben schon die eine oder andere Klage bei uns im Briefkasten gehabt. Also das war uns bewusst. Es gibt auch schon von größeren Maklerverbänden Initiativen, um uns zu bremsen. Aber ja, das war klar, dass wenn du gegen so eine Riesenindustrie, die ja seit Jahrzehnten nichts anderes macht und so auch sehr, sehr erfolgreich ist und viel Wertschöpfung betreibt, dass das Gegenwind mit sich bringt.
Die ganze Politik-Schiene würde ich jetzt gerne wieder aufmachen, indem ich ein kleines Zitat von dir raushole, beziehungsweise von euch, und zwar, das ist ja immer wieder dieses viel zitierte, wir wollen die Rentenlücke schließen. Aber wie groß kann der Effekt von einzelnen Unternehmen eigentlich überhaupt sein, selbst wenn man die BAV jetzt wirklich gut aufzieht? Oder ist es nicht wirklich einfach eine Systemfrage im Endeffekt, die das Ganze lösen muss?
Absolut. Wir als einzelne Firma werden das nicht lösen, dass alle Menschen in Deutschland ihre Rentenlücke geschlossen bekommen. wir können in dem Feld, in dem wir uns bewegen, können wir Impulse geben, können Praxisbeispiele geben, wie es tatsächlich funktioniert. Also wie du halt wirklich über die Laufzeit eines Erwerbslebens aus dem Geld, das vorhanden ist, maximal viel Rente baust. So, und da können wir im Bereich BAV jetzt schon Beispiele zeigen, wie es extrem gut funktioniert. Dann hast du aber die holistische Sicht auf alle Säulen in Deutschland. Das ist die gesetzliche Rente. Da gibt es auch 1000 Diskussionen, die ist berechtigt. Da müssen wir uns drum kümmern. Das funktioniert nicht mehr. Mhm. Wir kümmern uns eben um diese zweite Säule. Da können wir als ein Beispiel fungieren. Wir werden aber auch weitere Player, wie wir, brauchen, dass es eine gewisse Durchdringung im Markt erfährt. Wir haben 32 Millionen Arbeitnehmende in Deutschland. So, die können wir nicht alle allein betreuen und irgendwie onboarden. Und dann hast du die dritte Säule und das ist die private Altersversorgung. Und da gibt es auch 1000 Initiativen. Und es ist extrem gut, dass wir jetzt so viel darüber sprechen, auch politisch darüber sprechen, dass es Gesetze gibt, die jetzt schon im Gesetzgebungsverfahren sind, die mehr darauf schauen, wie können wir aus dem investierten Euro einfach mehr machen. Deswegen, du brauchst alle Säulen, du brauchst jetzt die Regierung, du brauchst dann aber auch Player im Markt, die ein Geschäftsmodell für sich identifizieren und aufbauen, was nicht die Wertschöpfung konterkariert. Das heißt, wir dürfen nicht wieder den Fehler machen, ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen, das der Industrie in die Hand zu geben, dass es dann vermittelt wird, verkauft wird und schlussendlich hast du wieder keine Wertschöpfung im Investmentprodukt. Mhm. Und da müssen wir einfach drauf schauen.
Wenn wir uns jetzt mal die Säulen bildlich vorstellen, würdest du sagen, dass die derzeit alle gleich hoch sind, beziehungsweise wenn die politische Säule vielleicht ein bisschen kleiner ist, was müsste man denn tun, außer einfach nur Vorschlag, länger zu arbeiten?
Ja.
Die Diskussion gab es ja vor allem in den letzten Wochen verstärkt.
Also ich kann jetzt, was die gesetzliche Rente angeht und ich kann bei der privaten, kann ich schon ein paar Themen mit einspielen lassen, aber ich kenne die Zahlen in der betrieblichen Altersvorsorge. Wir haben eben diese 16,1 Millionen BAV-Sparer, das ist die Hälfte aller Arbeitnehmenden, das ist gar nicht so wenig. Mhm. Da haben auch alle Berater dazu beigetragen, dass wir so viele haben, die da Geld einzahlen. Das ist schon mal ein positiver Effekt. Aber wir haben dann eine Gesamtverzinsung von aktuell 2,24%. Das heißt, wenn wir normale Inflationszeiten hätten, dann würden wir nicht mal damit die Inflation outperformen. Das heißt, effektiv verlieren die Menschen mit dem Geld, was da liegt, und das sind in Summe 1,4 Billionen Euro, verlieren die Geld. Und wir müssen das Geld freimachen, entfesseln, wir müssen es so trotzdem sichern natürlich, aber so investieren, dass aus diesen 2,24% 4%, 4,5% werden und dann hast du da hunderte Milliarden, die du mehr aufbaust, alleine bis 2030, 2031. Und da brauchst du Mut als Politik, Wettbewerb aufzubauen.
Was natürlich auch ein großes Thema ist, ist so ein bisschen Politikverdrossenheit, gerade bei jüngerer Generation, weil denen geht es vielleicht eben wie mir, ich gucke auf einen Rentenbescheid und fange fast an, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, weil wissen wir alle, was da steht, ob das so passiert, mal gucken. Was antwortest du denn jemandem in seinen 30ern vielleicht, der sagt, komm, ich mach das einfach alles selber. Ich leg das ganze Thema wirklich in meine Hände auf die komplette private Säule um und verlass mich auf niemand anderen.
Wenn sich da jemand confident und sicher fühlt, why not? Also ich würde jedem, der sich die Zeit nehmen möchte, alles in der Tiefe zu verstehen und nachzuvollziehen, wie kann ich jetzt zusätzlich zu dem, was es vom Staat gibt, meine Altersvorsorge aufbauen, finde ich keinen Fehler. Also wenn ich die Zeit habe und wenn ich die Muse habe, mir das immer im Detail anzuschauen und zu überlegen, wo kann ich jetzt vielleicht auch noch staatlich geförderte Instrumente aktivieren. Es selbst zu machen, nimmt Intermediäre raus, macht es für mich günstiger. Das heißt, die Performance von dem, was ich investiere, steigt.
Hilft denn generell vielleicht auch ein modernerer Ansatz, wie ihr ihn jetzt auch fahrt, jüngere Menschen wieder mehr in das Thema reinzuziehen?
Du musst das Narrativ auch verändern. Wenn du jetzt mal googelst, ist eine BAV sinnvoll? Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Artikel gibt, der das mit Ja beantwortet. Mhm. Weil jeder dann in dem Moment auf seine Standmitteilung schaut und sieht, ach verdammt, 10.000 eingezahlt, 8.400 Euro drin. Es ist ja mehr als nachvollziehbar, dass das Narrativ der BAV ist, lohnt sich nicht. Aktuell. Deswegen ist unser Job mit dem, was wir tun, zu beweisen, dass wenn du dann wirklich in dein Dashboard schaust, hey, da geht was. Und ich zeige das dann auch bei mir in meinem Kumpelkreis in der Kabine und sage, ich habe zwar einen ETF-Sparplan privat, aber ich habe den ETF-Sparplan über meinen Arbeitgeber staatlich gefördert, bezuschusst vom Arbeitgeber. Ich habe dich outperformed. So, und da müssen wir hinkommen. Und dann hast du eine gewisse Eigendynamik, die sich entwickelt, wie es jetzt bei Fondssparplänen war. Und dann hast du wieder einen anderen Blick auf dem Thema.
Wann bist du persönlich denn bereit zu sagen, mit Dino haben wir echt was verändert? Oder bist du vielleicht schon an dem Punkt?
ich freue mich immer noch über jeden, der sich dazu entscheidet, über uns eine BHV zu aktivieren, weil ich, klar, sage ich das jetzt, aber es ist faktisch halt einfach auch so, wenn du die Zahlen anschaust, er wird mit dem, was er da anlegt, wirklich eine gute Altersvorsorge aufbauen. Und er nimmt alles, was staatlich gefördert möglich ist, vom Arbeitgeberbezuschuss nimmt er mit. Das heißt, er kümmert sich jetzt schon darum, 10 Euro nicht in Gin Tonic zu investieren, sondern in seine Altersversorgung. Das ist gut. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, habe ich schon das Gefühl, dass wir da was vorantreiben. Aber natürlich, wenn du die Zahl der Arbeitgeber siehst, die wir jetzt haben, 450, 500, und du hast 3,3 Millionen in Deutschland, dann denke ich so, boah, also ich weiß nicht, wo die Zahl ist, aber es gibt halt 3,3 Millionen Unternehmen in Deutschland. Wie erreichen wir die? Und deswegen hast du immer noch so ein Riesenspielfeld, was halt noch nicht bespielt wurde von uns, und da hast du immer eine gewisse Unzufriedenheit.
Um mal aufzumachen, wie man das bespielen könnte, ist vielleicht eine schöne Abschlussfrage. Wenn jetzt ein Mittelständler diese Folge hört, egal ob sie jetzt mit euch arbeiten oder nicht, was sind denn die wichtigsten Tipps im Bereich betriebliche Altersvorsorge, die du denen jetzt mitgeben würdest?
Ich denke, als Mittelständler tut es immer gut, sich die Frage zu stellen, wie würde ich es machen, wenn ich komplett neu starten müsste? Also wie würde ich jetzt in dem speziellen Fall die betriebliche Altersvorsorge aufsetzen, wenn da nicht schon irgendeine betriebliche Altersvorsorge oder irgendein Modell mit einem Berater oder was auch immer wäre? Und wenn ich dann zu dem Entschluss komme, es zu verändern, dann würde ich es verändern. Wenn ich aber zu dem Entschluss komme, nee, eigentlich, wenn ich mich jetzt neu darum kümmern müsste, würde ich es ähnlich machen wie bisher, dann würde ich nichts verändern. Und dann eben diese soziale Frage immer wieder vor Augen führen, wenn jemand jetzt in dem von mir vorgeschlagenen Modell als Arbeitgeber Geld anlegt, bringt es ihm was oder bringt es ihm nichts? Und wenn es ihm nichts bringt, dann würde ich es gar nicht anbieten. Dann hätte ich ein moralisches Problem bei mir. Jetzt, so. Und deswegen, glaube, die Frage kann man sich stellen. Wenn ich es neu aufsetze, wie mache ich es? Wenn ich es anders machen würde, würde ich es verändern. Und ansonsten einfach immer darauf achten, dass man natürlich als Personalabteilung da keine Aufwände hat. So, das ist A und O. Also müssen schauen, dass wir die Menschen in der Personalabteilung entlasten. Das kann über ein digitales Tool gemeinsam mit einem Berater, mit einem Makler sein oder so etwas wie Dino anbietet. Aber das ist auch, glaube ich, wichtig, dass da nicht Ressourcen drauf gehen, um BAV-Verträge einzuscannen, abzulegen, beim Versicherer anzurufen. Das sollte einfach nicht sein.
Das sind sehr schöne Ansätze, mit der wir aus der Folge rausgehen können. Nimmt, glaube ich, jeder ein bisschen was für sich mit. Marc, danke dir, dass du heute bei uns warst.
Danke dir.
Und für die vielen Einblicke.
Danke.
Das war der Impulsgeber Mittelstand Podcast. Heute mit Marc Carcossa. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr unseren Content unterstützen wollt, freuen wir uns sehr über ein Abo und ein Like auf dieser Folge. Und außerdem freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr auch nächsten Monat zu unserer nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut und bleibt neugierig.